Sprenger spricht.
Hashtag Books and Sports.
Literaturradio 360, Ausgabe 6. Schön, dass ihr dabei seid. Es wird Zeit für die erste Frau. Sie, das verrate ich gern schon jetzt, wird nicht die letzte sein. Miriam Sinno, ihr kennt sie alle als Sky News Moderatorin. Sie ist unsere Sabine Töpperwien, die Frau, die vorangeht. Wie fühlst du dich als Pionierin?
Es fühlt sich sehr gut an, vor allem so angekündigt zu werden. Meine Güte, es ist mir eine Ehre, als erste Frau dabei zu sein. Mir geht es insgesamt sehr, sehr gut. Und ich freue mich jetzt mal, in so einer interessanten Runde ja, dabei zu sein. Und vor allem, wenn es um Bücher geht. Weil ich bin nicht unbedingt als Bücherwurm bekannt. Aber umso mehr Spaß hat es gemacht, sich mal einzulesen und jetzt bereit zu sein für diese Folge.
Lass uns kurz an deine Sky-Zeit zurückerinnern. Welcher Zungenbrecher fällt dir zum Erstligisten SC Paderborn ein? Wie hieß nochmal der damalige Manager?
Oh, jetzt, das ist jetzt gemein, Christian. Ach, dann ich weiß nur, dass ich ganz am Anfang Salihamidzic nicht aussprechen konnte, aber der hat mit Paderborn sehr wenig zu tun.
Holger Pfand. Der Sky-Kollege, Reporter, ja. Kommentator, Buchautor, da kommen wir später drüber. Aber du sprichst jetzt einmal unfallfrei.
Wie hieß denn da der Manager, der ist entlassen worden? Civilco? Nee, Civilco war ein Stürmer.
Martin, die sind echt gemein zu dir.
Ah, jetzt weiß ich wieder. Prodoschino.
Ja.
Oder war es Prodoschino?
Prost, nein.
Der klingt wie so ein Familienspiel, wo man mit so kleinen Mannequin. Jetzt aber mal eine Runde Prodoschino.
Martin, so das ist, Martin, das ist echt gemein. Das ist
besser als eine Runde Alkohol trinken.
Martin, erstmal schön, dass du auch dabei bist. Erzähl uns einmal, wie sich der Name richtig ausspricht und vor allen Dingen auch so ein bisschen zur Namensetymologie.
Ja, also der Name wird schon Jono ausgesprochen. Also ist ein Wirrwarr an Buchstaben, gebe ich zu. Würde ich wahrscheinlich, wenn ich ihn das erste Mal lesen würde, auch nicht können. Und auch viele Leute scheitern auch beim vierten, fünften, sechsten Mal nach dem Erklären dran. Begleitet mich ja nun schon mein Leben lang, ist aber auch kein Problem, wenn das einer nicht kann. Die meisten, denen erlaube ich nach dem zweiten Fehler sowieso Martin zu mir zu sagen. Das macht es wirklich einfacher. So kommt man auch schneller zum Du, was im Fußball vielleicht auch immer förderlich ist. Ja, der Name ist eigentlich aus Uritalien. Also wir haben das mal zurückverfolgt. Meine Oma hat das dann immer mal gemacht. Er ist uritalienisch, das Iono hinten. Und das PRZ ist halt Oberschlesisch. Das ist dann irgendwann mal so zusammengeschmolzen und ja, wer das dann hier rübergebracht hat, das kann ich leider nicht mehr sagen. Also soweit sind die Rückverfolgungen ja noch nicht gegangen. Aber ja, das ist dann dabei rumgekommen und jetzt lebe ich seit 51 Jahren damit. Es geht
aber. Aber dein Name ist jetzt so eine Art romanisch-slawisches Konstrukt.
Wahrscheinlich ist das so. Wahrscheinlich Wahnsinn. Ist das so.
Ja. Aber Holger, Italien als wie eine Vorlage, oder? Den habe ich mir extra so auf den Punkt gelegt. Holger Pfand ist ein, wie viele Kollegen, auch unter die Buchautoren gegangen und sein Buch Alto Belli, also mehr Bella Italia geht nicht. Holger, erzähl uns.
Zum Titel oder zum Buch?
Zum Buch. Also ich glaube, der Titel.
Alto Belli hat ja mit dem Mittelfeldspieler Alessandro Alto Belli zu tun. Der ist übrigens neulich 65 geworden, ein begnadeter Fußballer. Weltmeister 82 und ein Schönling seiner Zeit in diesen knapp italienischen Hosen, was dann so in meiner Abiturzeit und Studienzeit in Deutschland hier im Rheinland dazu führte, dass wenn man etwas besonders toll, überraschend oder total geil fand, sagte man Alto Belli. Ja, also das neue Eis von so und so ist Alto Belli. Oder hast du die Maus da gerade gesehen? Alto Belli. Also das war ein Ausdruck für höchste Wertschätzung. Und mein Buch spielt ja im Rheinland und der Protagonist ist ein Auftragskiller, ein sehr sympathischer, netter Auftragskiller, der auch nette Kumpels hat und der sagt eben, wenn ihm was Überraschendes widerfährt, immer Alto Belli. Das war aber auch eine Nummer. Und deswegen heißt das Buch so. Auftragskiller, ist es nicht blutig, ist es sehr süffisant und meine Seele hat sehr viel Satire und sehr viel Ironie in dieses Buch hineingekippt.
Erzähl uns ruhig noch ein bisschen mehr. Also, so schnell kommst du hier nicht weg. Wir wissen, in welchem Verlag es, wir wissen, in welchem Verlag es erschienen ist, weil deinen Verleger hatten wir in der vorigen Woche erst bei uns, Uli Potowski.
Genau, Uli ist einer der Mitherausgeber, gemeinsam mit mir und auch einem dritten im L100 Verlag. Ich kann dazu nur so viel sagen, diese Story um diesen sehr lustigen Auftragskiller, also dieses Buch ist, soll die pure Unterhaltung sein, es hat überhaupt keine Brutalität, ist mir mal irgendwann auf einer Reise eingefallen, ich glaube im Zug, und die Fallhöhe ist halt sehr schön, also wenn ein Auftragskiller sich über Maklergesindel aufregt, was für ein unlauteres Schergen das sein, dann hat das eine ganz andere Komik, als wenn ein Straßenbahnfahrer sich über Makler aufregt. Also er ist ein sehr, sehr, sehr gängiger Geselle, sehr kommunikativ, und hier und da muss er mal arbeiten gehen und erlebt dann natürlich die skurrilsten Abenteuer, wenn er denn mal irgendwie einen um die Ecke bringen muss. Er macht das auch nicht immer gerne, aber man muss ja nun mal sein Brot verdienen. Aber ansonsten ist er ein sehr launiger und sehr seriöser, netter Kollege aus Düsseldorf.
Wann gibt es die Fortsetzung?
Das weiß ich noch nicht. Jetzt muss ich erst mal gucken, wie Band 1 so die Leute erheitern kann. Man muss einfach dazu sagen, dass meine Seele gehört dem Fußball. Meine Seele und mein Verstand gehört dem Sport und in erster Linie dem Fußball. Aber mein Herz gehört der Satire und der Ironie. Und ich durfte in diesem Buch einfach mein Herz verwirklichen und nicht meine Seele.
Uli hat uns auch erzählt, dass es halt schwierig ist gerade, weil auch das habe ich bei dir gelesen, als es noch Lesungen gab, die Leute in den Kneipen hatten viel, viel Spaß mit dir und deinem Buch.
Ja, es wird ja gar nicht mehr so viel gelesen auf diesen Lesungen. Ich sage mal, man liest vielleicht 30-35% des Abends, der Rest ist drumherum. Im Grunde genommen ist Entertainment. Und man kann natürlich mit der Kombination Fußball, Auftragskiller sehr gut entertainen, weil die Leute kennen beides. Die Leute interessieren sich offensichtlich für beides. Herr Putin schickt ja in der Realität auch gerne mal den einen oder anderen mit Novichok durch Europa nach Südengland oder zu Herrn Nawalny. Also das Thema Auftragskiller begegnet uns ja in der Realität. Es gibt's ja. Und diesen Fußball gibt's ja nun auch. Und wenn man ein bisschen launiger über beides erzählen kann, dann fällt es einem immer relativ leicht, auf so einer Lesung die Menschen ein bisschen zu erheitern und ein bisschen zu packen. Und das macht sehr viel Spaß. Leider hat Corona uns jetzt, wie bei so vielen anderen Dingen, erstmal den Laden zugesperrt. Aber ich bin guten Mutes, dass wir irgendwann mal wieder mit Alto Belli und ohne Novichok, weil das auch sehr schwer zu transportieren ist, wieder Lesungen veranstalten.
Also, wir haben gelernt, Alto Belli hat nicht so richtig viel mit Sport zu tun.
Nein. Ein Kapitel schon, das spielt bei Rosenborg Trondheim und ist auch sehr autobiografisch angelegt. Ich war da mal in der Europa League bei minus 21 Grad und diese Story ist mir so haften geblieben, dass ich darum ein Kapitel geschrieben habe, wo unser Auftragskiller sich einem portugiesischen Schiedsrichter nähern muss. Eiskaltes Trondheim heißt dieses Kapitel. Das ist auch sehr lustig.
Martin, ich frage dich jetzt nicht, wen du da irgendwie auf dem Zettel hast oder hattest, dem du gerne so ein Alto Belli schicken würdest oder den du persönlich erwürgen würdest. Stell uns lieber dein Buch, und wer hätte das gedacht, ein Sportbuch vor. Wir müssen ja auch mal über Sportbücher reden.
Es ist gar kein Sportbuch, sondern es ist eher ein Sachbuch. Also das ist eine ganz witzige Geschichte. Ich habe vor anderthalb Jahren ein Haus hier in Paderborn gekauft. Oder wir. Und der Verkäufer des Hauses ist der Professor Richard Streich, der Verhaltensforscher und Kommunikationswissenschaftler ist. Und der hat ein Buch rausgegeben und das heißt Minenfelder im Beruf. Und das ist ein Thema, wo es ganz viel um Leadership geht, um Teamführung und solche Themen. Und da mich das ja letztendlich immer wieder auch beruflich getroffen hat oder betroffen hat, auch in der letzten Station in Paderborn, wollte ich mich mal selber reflektieren und habe dann mal so die Themen mal durchforstet oder bin gerade auch dabei, das Buch zu lesen. Ich bin noch nicht ganz durch, aber es ist sehr viel. Man lernt sehr viel über sich, auch über seine Fehler, die man gemacht hat, gerade in der Führung von Mitarbeitern und im Gesamtkontext auch mit seinem Arbeitgeber. Das ist sehr, sehr spannend, muss ich sagen.
Ja, dann erzähl mal was. Also, du musst uns nicht deine Fehler erzählen, aber das, was du.
Da gibt es doch gar nicht so viele.
Nein, aber das, was du gelernt hast bei Minenfelder im Beruf, denke ich natürlich erstmal an Mobbing und an, wie der Rheinländer so schön sagt, Holger kennt das Wort mit Sicherheit, an Fitschesfühler.
Ja.
Ne?
Ja,
Willst du einmal kurz übersetzen, Fitschesfühler für Miriam in
ich
Berlin?
wollte
Die kennt
gerade
das. Die
fragen,
kennt
bitte.
das. Was heißt das genau?
Fitschesfühler, Holger, du bist dran.
Fitschesfühler ist so, ja, wenn man jemanden an den Hintern packt. Also Fitsche,
Ah,
die Foot ist der Hinter. Und wenn
ja.
man jemanden so am Arsch packt, um zu
Ah,
deutsch.
okay.
Genau, also so ein Grabscher-Typ und
Genau.
ne? So.
Das bin ich,
So ein ganz charmanter.
das bin ich
Ja.
dann zum Glück nicht. Nein, also es
Nee,
geht auch gar
das
nicht
ist ja
so.
auch mit Sicherheit nicht passiert, also.
Nein, nein, nein.
Oder?
Also ein Klaps auf den Po nach dem Sieg, aber da haben die Jungs meist noch ihre Klamotten an. Das gibt es dann schon mal von mir. Aber nein, nein, also das ist nicht, sondern es geht ja auch so ein bisschen über dem Buch um Führung und was ist überhaupt eine Führungspersönlichkeit? Wie definiert er sich? Auf was muss er achten, um Mitarbeiter zu führen? Wie müssen die sich fühlen? Was kommt gespiegelt zurück?
Baby.
Und das ist halt so ein Thema, das wird da halt mal so ein bisschen beschrieben. Wie definiert man überhaupt ein Alpha-Tier oder was ist ein Teamspieler oder was ist eine Führungspersönlichkeit im Sinne von, ich bin der sagt, wo es lang geht und wie wird das ausgeführt, welche Alternativen gebe ich an die Hand und solche Themen. Und das macht die Sache sehr spannend. Und wenn ich das durch habe, bin ich bestimmt ein bisschen schlauer. Ich habe heute sogar mit dem guten Herrn Streich telefoniert, der ein neues Buch geschrieben hat, das er mir nächste Woche mal bringen will. Und ja, ich bin nicht so der Lesetyp, der Romane liest. Das gebe ich ganz offen zu. Da fehlt mir so ein bisschen die Ruhe, auch in Corona-Zeiten. Wir im Fußballbereich, wenn du hast ja eh wenig Zeit, dich mal langfristig irgendwie hinzusetzen und zu lesen. Da fehlt mir vielleicht auch innerlich so ein bisschen Ruhe. Wenn, dann schaue ich dann eher Spieler an und bewerte die und habe andere Themen. Ich habe zwei kleine Kinder, da kommst du auch wenig zum Lesen
Wie
und
Drache
lese ich dann
Kokosnuss
eher
oder so? Oder
Lektüre. Bitte?
Der Drache Kokosnuss oder Urmel oder so? Kommt doch
Das
dann
muss ich
bestimmt.
vorlesen und Leo Lausemaus natürlich auch. Davon behalte ich allerdings nach dem 10. Mal dann auch was, aber das ist nicht das, was mich abends dann selig macht im Bett, sondern ich lese auch gar nicht so viel im Bett, so wie das viele Leute machen zum Einschlafen, sondern ich bin halt so ein aufgewühlter Typ, dass ich dann eher, wenn ich was lese, davon lieber gerne was mitnehme. Also so ein Alto Belli würde ich mir wahrscheinlich mal angucken, weil das Wort Alto Belli hier bei uns durch mich auch sehr viel benutzt wird, muss ich sagen. Also ich
Das ist
sage,
überragend, der Name, ne?
er ist überragend.
Überragend.
Mein selbst mein kleiner Sohn, der ist 6, der fängt damit auch schon an, wenn er irgendwas toll findet. Also
Alto
das ist,
Belli.
das geht den ganzen Tag hier so, das stimmt.
Das ist die Melodie des Südens einfach
Ja,
auch.
genau.
Aber ich bin jetzt ganz überrascht, dass du es auch kennst, weil ich ehrlicherweise wusste es jetzt, also klar, in Vorbereitung auf die Sendung wusste ich es, aber vorher wusste ich es auch nicht. Ist
Nein, also,
das.
viele sagen ja Alter, aber das sagen ja so die Kids mittlerweile. Aber Alto Belli ist so, also ich kenne das auch schon ewig lange und ich sage halt immer noch, wenn irgendwas so ist, wie das vorhin beschrieben, dann sage ich auch immer noch Alto Belli und jeder weiß auch, was gemeint ist hier zu Hause und auch in meinem Freundeskreis ist das eigentlich ein ganz gängiges Wort, muss ich sagen. Deswegen, als ich neulich das auf Facebook gelesen habe, dass du ein Buch geschrieben hast mit Alto Belli, da habe ich gedacht, das hat sicherlich nichts mit dem Fußballspieler zu
Nein.
tun. Das muss diesen Grund haben und ich glaube, aus diesem Grund muss ich mich mal durchlesen.
Das hat mit Morden zu tun.
Ja.
Und also der Fußball bewegt sich ja im Moment noch nicht ganz zum Morden, aber es gibt ja gerade einen CETA und Mordio um die Wechsel, das ist ja auch immer schön. Also die Grenzen sind da schon bald fließend zwischen Fußball und Mord.
Obwohl, wenn du im Fußball arbeitest, bist du kurz öfter auch mal kurz davor. Ist unbestritten.
Das müssen wir dann jetzt doch nochmal. Wer stand da auf dem Zettel oder wer steht da auf dem Zettel?
Ach, das ist ja immer situationsbedingt. Ich bin ja auch ein sehr impulsiver Mensch, muss ich sagen. Und das steht und fällt natürlich dann auch mit Erfolg, Misserfolg oder mit Situationen, die gut oder schlecht sind. So schnell ich aufbrausend bin, so schnell beruhige ich mich auch wieder, bin nach und nicht nachtragend. Deswegen muss da auch jetzt im Nachgang keiner Angst haben, dass ich über den Sensenmann vorbeischicke.
Ja, wenn ich darf, bei dir darf man, glaube ich, zur Ehrenrettung nur sagen, dass du echt in ganz große Stiefel gestiegen bist, in die von Markus Krösche.
Ja, aber obwohl, muss man ja sagen, also es ist ja nicht so, dass Markus im Vorfeld alles alleine gemacht hat. Ich war ein Jahr an seiner Seite als sportlicher Leiter und wir haben ja alle Dinge, die wir dort gemacht haben, auch zusammen angeschoben und gemacht. Und wenn er nicht gerade nach Leipzig gegangen wäre, muss ich sagen, wäre ich wahrscheinlich auch überall mit hingegangen. Also es war immer so, du gehst aber mit, weil wir uns sehr, sehr gut verstehen, auch beruflich sehr, sehr gut verstehen. Also das ist nicht so, das Problem war in Paderborn ist es halt, du steigst halt in die Bundesliga auf mit einer Mannschaft, die eigentlich vom Etat her und daran ist ja immer so ein bisschen die Wertigkeit zweite Liga ist und die Erwartungshaltung ist dann bei manchen groß. Wir intern haben aber immer gesagt, wir sind demütig und wissen, dass wir zu einer großen Wahrscheinlichkeit auch wieder den Gang in die zweite Liga geben wollen. Wir hatten da eine andere Idee. Wir wollten uns konsolidieren finanziell, was wir geschafft haben. Ich habe in meiner Amtszeit über 7 Millionen Schulden abgebaut, indem ich halt keine neuen Spieler gekauft habe, sondern gesagt haben, wir wollen den Verein ja perspektivisch aufstellen, dass er die nächsten Jahre auch ruhig durch die See schippern kann. Und ich glaube, deswegen waren die Schuhe natürlich groß. Von der Außendarstellung hat jeder gesagt, der Markus, unbestritten Riesentyp, Riesenmanager. Er muss sich neidlos anerkennen und kann das auch bestätigen. Aber ich glaube, jeder andere oder selbst er hätte in der Bundesliga mit den Möglichkeiten, die wir gehabt haben, gar nicht so viel mehr rausholen können, weil am Ende schießt dann Geld doch Tore. Und das ist in Paderborn nicht vorhanden. Das wussten wir von Anfang an und deswegen ist das auch in Ordnung.
Absolut. Aber du hast noch was voraus, was ich in meinem Leben nicht mehr schaffen werde. 7 Millionen Schulden abbauen, Chapeau. Würde ich gerne auch machen.
Ich bin privat auch gerade dabei, diese Größenordnung.
Ich wollte gerade sagen, mein Ziel ist es eher, nie so viele Schulden zu haben.
Ich war jung, ich brauchte das Geld. Ne?
Genau.
Alto Belli, ja, ja.
Alto Belli. Aber wir haben jetzt gerade auch gelernt, dass Holger eher Joachim Streich kennt als Richard Streich.
Ja, und Christian Streich. Also alle auf einen Streich, oder?
Alle 7. Und sehr gut. Da habt ihr jetzt gemerkt, wo der Witz und die Satire herkommt. Also Holger, irgendwie die Heute-Show dann?
Ja, ich bin ja mit Olli Welke immer noch im privaten Austausch. Wir haben ja nun, ich glaube, 7 Jahre miteinander gearbeitet. Einer der, das muss ich ganz offen sagen, der coolsten, nettesten, charmantesten, authentischsten und überragendsten Kollegen, mit denen ich je irgendwie zusammenarbeiten durfte. Wir ab und zu mailen wir nochmal oder telefonieren, nicht oft, aber es ergibt sich manchmal. Und wir stellen immer wieder fest, wir haben genau den gleichen Humor. Er macht allerdings eine geile Sendung damit. Ich hau das dann irgendwie in Fußballkommentare oder ein Buch rein. Also er macht mehr mit dem Humor als ich, aber der Humor ist schon ähnlich.
Aber der liest auch. Also dann komme ich nochmal auf dich zurück. Das wäre auch nochmal ein guter Gast hier.
Na? Du liest auch, klar.
Ja. Das hört man doch gerne. Und was ich auch gerne höre, ist, wenn jüngere Frauen auch lesen und wenn sie sagen, pass auf, ich freue mich dabei zu sein bei Hashtag Literaturradio 360. Ich schnapp mir dann auch jetzt wirklich mal ein Buch für dich, Christian. Miriam, welches hast du dir geschnappt?
Dieses Mal wirklich, genau so ist es, Christian. Du weißt ganz genau, ich habe es anfangs schon mal angesprochen, Leseratte und Miriam Sinnow, das passt nicht ganz so gut zusammen. Aber ich wollte doch endlich mal und es war der ganz klassische Fall von, da liegt doch ein Buch im Regal. Das hast du dir doch vor Jahren mal gekauft, um es zu lesen. Jetzt tu es endlich. Also habe ich mich rangemacht und habe mich für Funny Girl von Anthony McCarten entschieden. Das ist ein ganz klassischer Roman, in dem es um Azime Gewasch geht. Das ist eine Tochter einer Familie aus türkischen Kurden, die nach Green Lanes, London, geflohen sind, dort also ihr Leben aufgebaut haben. Und es ist insofern, hat es mich sehr, sehr schnell angesprochen, weil es um ein junges Mädchen geht mit, wie schon gesagt, mediterraneren Wurzeln. Ich habe ja auch libanesische Wurzeln, von daher habe ich mich da einfach angesprochen gefühlt. Die versucht in diesem sehr traditionellen Familienbild ihr eigenes Leben aufzubauen. Also sie ist 20 Jahre jung, mit der Schule fertig, muss ihrem Vater aushelfen in alten Möbelgeschäft, macht da irgendwie den Papierkram und hat nebenbei mit der Familie und ihrem eigenen Leben zu kämpfen, denn ihre Mutter möchte sie über Heiratsvermittler unbedingt endlich verheiraten, stellt sie so dar, als wäre es mit 20 schon lange zu spät, als ja so altes Mädchen überhaupt sich noch eine Familie aufzubauen, musste also auf verschiedenste Blind Dates gehen mit viel zu alten, dicken, hässlichen Kandidaten, wie sie sie dann beschreibt. Und vor allem hat sie halt nebenbei heimlich, weil man als kurdische Frau keine männlichen Freunde haben darf, einen Kumpel, Dennis, der sie mitnimmt in einen Comedy-Club, in einen Comedy-Kurs. Denn er hat vor, Comedian zu werden, und nach der ersten Stunde dort merkt sie, Moment mal, ich habe auch ganz schön viel Humor in mir und den würde ich gerne umsetzen. Sie nimmt sich also vor, ihren Traum umzusetzen, irgendwann die erste muslimische Comedian zu werden. Und das auch noch mit einer Burka. Also kämpft sie sich dadurch, schreibt Witze auf dem PC ihres Vaters in dem Ordner Couch-Garnituren, damit der Vater es niemals rausfindet, und kämpft sich so ein bisschen durchs Leben, weil, wie gesagt, nebenbei halt diese Blind Dates stattfinden. Und nachdem sie dann ihre ersten Auftritte hat, sie sich vor allem mit allen Anfeindungen auseinandersetzen muss. Zum Teil von muslimischen Mitmenschen, die halt meinen, sie würde den Islam beschmutzen. Sie bekommt Morddrohungen, es kommt sogar zum Bruch in ihrer eigenen Familie, sie rennt weg. Und über allem schwebt übrigens noch der Tod einer ihrer Freundinnen, wo sie ganz fest davon ausgeht, das war ein Ehrenmord. Ihr Vater wird seine eigene Tochter umgebracht haben. Und dem geht sie auch so ein bisschen auf die Spur und versucht rauszufinden, was da jetzt nun wirklich passiert ist. Das Schöne an diesem Buch ist einfach, mit wie viel Humor Anthony McCarten da spielt. Du musst dich zwischenzeitlich wirklich wegpacken, du kannst laut lachen. Und es ist eine Art und Weise, mit ernsten Themen, die nun mal sehr oft, wenn der Glaube da eine Rolle spielt, da sind, mit ernsten Themen lustig umzugehen. Also sei es traditionelle Regeln, die diese Familie Gewasch nun mal hat, wie Asima heißt. Sie verkörpert in ihren Programmen, die sie dann auf der Bühne präsentiert, eigentlich nur ihre eigenen Eindrücke aus ihrem Familienleben, aus ihrem Berufsleben, was sie ja eigentlich nicht hat, weil sie einfach nur den Papierkram für ihren Vater erledigt, auch nur sehr halbherzig. Und vor allem, denn das Buch spielt im Jahr 2005, wo unter anderem ja die Anschläge auf die Londoner U-Bahn stattgefunden haben, versucht sie mit ihren Programmen es zu schaffen, dass Menschen nicht in Schubladen denken, vor allem was islamische, muslimische Menschen angeht, dass dort eben, weil es wohl muslimische Attentäter waren, aber jetzt in dem Fall London es hoffentlich schafft, nicht alle Muslime in eine Schublade zu stecken und zu sagen, ihr seid alles Terroristen. Und genau das ist sozusagen das Aufregende daran, dass also eine Frau mit einer Burka auf der Bühne steht und Witze erzählt und auch wirklich gerne schräge Witze macht, die wehtun in Richtung des Islam, aber das alles nun mal so gut verkörpert und sich das Publikum auch wirklich nur wegschmeißt. Also ein Roman voller Humor, Vorurteilen, Hindernissen, das Zusammenleben multikultureller Gemeinschaften und das Erwachsenwerden findet dort statt, hat mich wirklich obwohl ich eben keine Buchratte bin, immer wieder zum Lesen gebracht oder Leseratte bin, immer wieder zum Lesen gebracht und hat Spaß gemacht.
Guck mal, Holger, und so schlagen wir den Bogen über einen Comedian bis hin zu einem Auftragskiller. Mit dem komme ich nämlich jetzt auch um die Ecke. Allerdings einer etwas traurigeren Figur. Der Mann heißt Karl Overbeck, war als Scharfschütze in Afghanistan, kommt zurück nach Deutschland, hat dann natürlich, wie das so ist, PBS und so weiter und so fort. Die Szenen in Afghanistan sind relativ brutal beschrieben, das muss ich leider auch dazu sagen. Die sind dann auch wirklich sehr real. Und die werden bei ihm natürlich auch immer wieder real. Er trifft dann, nachdem er gar nicht mehr weiß, was er machen soll, arbeitet er irgendwo als Security-Mensch. Dann trifft er einen alten Klassenkameraden wieder. Der ist mittlerweile ein riesengroßer Mafia-Boss. Und dieser Mafia-Boss macht ihm dann ein Angebot und sagt: Mensch, du warst doch Scharfschütze in Afghanistan, du kannst doch sicherlich den einen oder anderen aus dem Weg räumen. Natürlich auch erstmal andere Mafia-Bosse. Das wird geschildert in einer super schnoddrigen Art, also vom ersten Auftragsmord hin, der natürlich nicht der letzte bleibt, bis zu vielen anderen. Was nicht passieren darf, passiert dann auch. Dieser Karl tötet nicht sein Zielobjekt, sondern dessen Familie. Und das hat dann letztlich Konsequenzen, weil dann meldet sich sein Gewissen noch viel, viel mehr zurück. Wir erfahren viel über die Ndrangheta, wir erfahren viel über einen Mann, der den Rubikon überschreitet. Das ist was für Baldacci-Fans, sind 568 Seiten, 25 Stunden vorgelesen und Achtung, jetzt kommt's, von Kai Hawai. Holger, bei dir tippe ich, dass du weißt, wer Kai Hawai ist.
Im Moment habe ich da bin ich am linken Fuß da.
Ach, wobei, warte mal, Martin, du bist näher dran an Hagen.
Also Kai Hawai ist, ich habe den Namen schon gehört, jetzt kann ich ihn ganz schlecht zuordnen gerade, aber Kai Hawai ist.
Ist nicht mehr genommen.
Nein, nein.
Miri, weißt du es? Er
Nein,
ist
Gott, nein.
der Sänger von Extra Breit. Kommt
Ach
eigentlich auch
ja,
unbedingt
Mensch.
drauf.
Na klar.
Das war vor meiner Zeit, Entschuldigung.
Ach, hurra, hurra, die Schule kennt, hurra, hurra, die Schule brennt, kennst du das sicherlich
Ja,
auch.
das stimmt,
Ja,
das stimmt.
und der
Hab die
hatte,
Marmelade.
genau, das war sein erstes. Und dann hat er halt diesen Thriller geschrieben, der auch absolut, also wirklich, hat mich auch gepackt. Und allein, wie der das erzählt, das ist halt auch schon geil. Sind Hörbücher was für euch, Miriam? Fangen wir bei dir an.
Du hast mich ja versucht, da so ein bisschen ranzuführen. Hat noch nicht so gut geklappt.
Martin.
Hörbücher, keine Ruhe. Also ich krieg's nicht hin, selbst im Auto, wenn ich bin ja auch, als ich noch im Scouting sehr viel unterwegs war, ganz lange Strecken gefahren, teilweise bis nach Kopenhagen, 8 Stunden. Ich glaube, ich brauche die Musik im Auto, ich brauche News, ich kann das ganz schlecht für mich aufnehmen, wenn ich fahre. Ich müsste vielleicht auch mal eine andere Sprache da reinmachen, dass man vielleicht eine andere Sprache noch lernt oder sein Englisch noch mal richtig auffrischt oder so. Aber so ein Hörbuch ist überhaupt nicht mein Thema. Also ich kriege das für mich selber irgendwie nicht hin. Nach 5 Minuten schalte ich es ab. Also
Also
ich höre
ich.
Musik mal abends vor dem Kamin auf dem Kopfhörer, aber da wäre ich auch schon, da merke ich schon, ich bin da unruhig. Also vielleicht brauche ich noch ein bisschen, um ruhiger zu werden
Ich höre
insgesamt.
es halt stundenlang auf dem Crosstrainer, weil das sonst irgendwie so gähnend langweilig
Stundenlang?
ist. Ja, wenn ich 2 Stunden
Ja,
auf dem
siehst du.
Crosstrainer bin, kann ich 2 Stunden Hörbuch hören. Holger, wie sieht's bei dir aus?
Ich glaube, dass ich da ein bisschen beruflich befangen bin, weil ich 3, 4 Mal die Woche den ganzen Tag einen Kopfhörer auf habe und ich muss audiovisuell so viel aufnehmen im Grunde genommen. Die ganze Woche, du hast die Kollegen am Kopfhörer, du hast das Spiel, du hast die Atmo, du hast die Ansagen der Regie. Also Fußball geht ja bei uns nur mit Kopfhörern und ich bin dann einfach mal die 2, 3 Tage froh in der Woche, wo ich keinen Kopfhörer auf meinen Löffeln hier habe. Insofern lese ich ganz einfach und es hat auch mit der Haptik zu tun, dass ich gerne ein Buch in den Händen halte und knisternd die Seiten umblättere und sie dann glatt streiche. Und das ist einfach auch schön. Also dieses Gefühl, die Fingerspitzen werden ja auch verwöhnt. Ich wollte aber noch eins dazu sagen. Es ist ja interessant, dass wir über 3 Bücher jetzt gesprochen haben und man sieht ja, dass das
Hier.
reichhaltige Bouquet. Vier, Entschuldigung, 4 Bücher, das reichhaltige Bouquet. Ich fand das Buch, was Miriam vorgestellt hat, das ist ja, da ist der Tisch ja reich gedeckt. Da geht es ja um Kultur, da geht es ja um Heranwachsen, da geht es um kulturelle Unterschiede, da geht es um Terrorverdacht, da geht es um verwunschene Verbindungen in diesem Blind Date, das finde ich super. Dann hast du gerade ein sehr ja, dunkles Buch mit einem in der Tat wahrscheinlich einen Kundus. Tätigen Afghanistan-Scharfschützen. Das ist ja eine finstere, dunkle Geschichte, wo sich Abgründe auftun, auch posttraumatisch. Und dann komme ich jetzt um die Ecke mit dem Humoristischen von allen. Bei mir soll einfach nur gelacht werden. Also da wird über jedes Kapitel soll, wenn es irgendwie geht, gelacht werden und mit Schmunzeln blättert man um. Also ich habe ja was gar nicht Ernstes geschrieben. Und insofern haben wir ja eine wunderbare Klaviatur heute zusammen. Es ist ja wirklich für jeden was dabei.
Ja.
Das wird sich auch nicht so schnell ändern hier. Hoffe ich.
Christian, hast du so gut organisiert.
Weil nächste Woche, da reden wir dann über ein Buch, das heißt Verhungern mit vollen Mägen, gibt es auch als Hörbuch. Da heißt es dann tatsächlich Das Ende der Normalität. Da spricht einer, den ihr alle schon mal gehört habt, nämlich Stefan Kausen. Dr. Stefan Kausen, der sogar eine Professur hat. Dann freue ich mich auf David Kadell, auch Motivator und Coach, hat auch ein Buch geschrieben mit Jürgen Klopp zusammen und den geschätzten Markus Lindemann. Bei euch sage ich Dankeschön.
Danke auch.
Ja, grüß Kai Hawaii. Ja, also.
Und wir hören uns mit Sicherheit nochmal wieder.
Und ich finde, es war Alto Belli heute. Echt.
Alto Belli.
Viele Grazie.
Ciao. Tschüss. Ciao. Guten Abend.
Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.